NDR Info. Das Forum.
Hallo lieber Herr Frank-Walter Steinmeier. Unsere Schule, die Grundschule auf dem Süsterisch, ist auch für den Deutschen Schulpreis nominiert. Wir wollten dich fragen, ob wir mit dir, dem deutschen Außenminister, ein Interview führen dürfen.
Und das ist der 9-jährige Jahle. Der will gern den Bundesaußenminister interviewen. Mehr zu der Grundschule aus der Grafschaft Bentheim hören Sie gleich. Außerdem Gebetsräume an Schulen, darüber streitet Niedersachsen. Deutsch lernen und praktisch arbeiten, das versucht Hamburg mit einem besonderen Projekt für minderjährige Neuzuwanderer. Und passend dazu, wie muss Sprachförderung eigentlich für eben diese Schülerinnen und Schüler aussehen? Dazu stellen wir erste Ergebnisse der Uni Flensburg vor. Willkommen zum Bildungsreport mit Katrin Erdmann. Es ist eine kleine Schule in der niedersächsischen Provinz. Die Grundschule auf dem Süsteresch, ganz im Südwesten an der Grenze zu NRW. Doch eben diese Schule könnte Anfang Juni ganz groß rauskommen. Sie ist als eine von 14 für den Deutschen Schulpreis nominiert. Was dort so besonders ist?
Dass man hier selbst Lernzeit hat, also hier überall arbeiten kann und diese vielen Lernateliers.
Ich finde an unserer Schule so besonders, dass wir so viel Bewegung haben. Wir dürfen uns selbst aussuchen, was wir lernen, mit der Erlaubnis vom Lehrer, und das finde ich halt toll.
Ja, die Lehrer unterstützen uns bei allem, was wir machen wollen.
Ja, und tatsächlich, ich war ja selbst da und muss sagen, die Schule mit den 270 Kindern hat ein bisschen was von einer Wundertüte. Da stehe ich also zum Beispiel mit dem Schulleiter Heinrich Brinker mitten im Klassenraum. Es ist still, jeder arbeitet so vor sich hin.
Also es gibt keinen Frontalunterricht bei uns in der Schule mehr. Es gibt schon mal Momente, wo alle dann zusammenkommen und wo man sich bespricht, aber in einem Karree mit 4 Bänken. Und das ist meistens zu Beginn der Selbstlernzeit. Und am Ende der Selbstlernzeit gibt es eine Phase, in der die Schüler ihre Arbeiten, die sie während der Selbstlernzeit produziert haben, dann präsentieren.
Ja, und dann sind da noch die zahlreichen Lernateliers. In der Bücherei können sich die Schülerinnen und Schüler Bücher ausleihen, in der Druckerei ihre Texte setzen, sich in der Baubude austoben, basteln oder kreativ sein, im Tonstudio am Mikrofon probieren und, und. Doch wer neidisch ist und denkt, die müssen einfach mehr Geld haben als andere, der irrt, sagt jedenfalls Heinrich Brinker. Und der muss es ja wissen. Schließlich leitet er die Grundschule auf dem Süsteresch.
Wir gehen schon kreativ mit unseren Zuwendungen um. Wir diskutieren gemeinsam, was wir wo investieren. Und wir haben einen Förderverein, der seit auch fast 20 Jahren existiert. Und dort generieren wir alle 2 Jahre etwa 7.000 bis 9.000 Euro. Und das ist eine ganze Menge. Der Förderverein hat alle Kosten zum Beispiel der Bücherei in unseren Anfangsjahren getragen. Sowohl das Bauen der Bücherei im Zentrum unserer Schule als auch die Bücher selbst. Heute haben wir Bücher im Wert von über 30.000 Euro an der Schule und wir haben 101 Computerarbeitsplätze oder Computerinseln. Und das ist eine ganze Menge, aber wir halten das eben für wichtig. Und vorher wurde das pädagogisch besprochen und dann beschlossen. Und dann haben wir versucht, kreativ in der Umsetzung zu sein.
Wenn man jetzt für den Deutschen Schulpreis nominiert ist als eine Grundschule in einem ländlichen Gebiet. Und wenn man dann so einen Preis gewinnt, dann kann man natürlich nachher immer sagen, ja, aber die ist ja gar nicht repräsentativ. In einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin, da gibt es ganz andere Probleme. Der kann ja hier schöne Sachen machen. Was antworten Sie da?
Ich war selbst 13 Jahre Lehrer in Hamburg und ich kenne die Hamburger Verhältnisse, war bis 1995 Lehrer im Stadtteil Billstedt und Wandsbek in Hamburg. Und ich antworte, es gibt kaum einen Unterschied. Wer sich vorstellt, dass Grundschule heute noch so funktioniert wie vor 30 oder 40 Jahren, oder wer denkt, auf dem Lande, da existiert eine Idylle, in der alles noch perfekt läuft und so, der irrt sich. Wir haben die gleichen Probleme, die gleichen sozialen Strukturen. Wir haben einen ähnlich hohen Migrationshintergrund. Wir haben die Vielfältigkeit, die es in der Großstadt gibt, in der Schülerschaft, mit Sicherheit hier auch auf dem Lande. Was uns auszeichnet und was uns unterscheidet, ist die Kreativität unserer Mitarbeiter.
Wie gewinnt man solche Mitarbeiter? Ist das einfach?
Es ist auf alle Fälle ein langer Prozess. Und man muss sich immer mit allen bereden, man muss sich zusammensetzen, man muss überzeugen. Und mittlerweile werden wir, also auch die Schulleitung, überzeugt. Und wenn man dann sieht, dass dieser lange Prozess langsam Früchte trägt und dass wirklich in der Psychologie nennt man diesen Zustand Flow, dass alles wirklich so im Flow ist und wirklich alle zufrieden sind, sowohl Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn man dann noch feststellt, dass in Vergleichsarbeiten unsere Schule besonders gut abschneidet, also Vera 3 im letzten Jahr lagen wir etwa ein Drittel über den Landesdurchschnitt, denn es geht ja eigentlich immer noch hauptsächlich auch um Inhalte und Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder möglichst optimal lernen, ja, dann freuen wir uns und das ist dann im Prinzip so ein innerer Motor, der dann läuft und wir achten im Prinzip jetzt darauf, dass er nicht ins Stocken gerät. Wir freuen uns aber natürlich auch sehr und das ist natürlich auch ein großes Kompliment für uns.
Trotzdem nochmal die Frage, haben Sie eine besonders junge Lehrerschaft, die besonders engagiert ist? Ich habe von einer Lehrerin gehört, also wir müssen auch viel arbeiten, sehr viel arbeiten. Das hört sich auch nach Überstunden an.
Wer nur das tut, was er muss, wird mit Sicherheit keinen besonderen Glanz in seiner Schule schaffen können. Alle meine Kolleginnen und Kollegen, aber alle Mitarbeiter an unserer Schule, wir unterscheiden da nicht, sind alle sehr engagiert und sie machen mit Sicherheit mehr, als sie müssen. Aber sie erhalten dadurch auch mehr. Sie bekommen so viel zurück, das ist vielleicht der Antrieb, weshalb alle so engagiert sind. Und es ist nicht so, dass wir nur eine junge Lehrerschaft haben und eine meiner ältesten Kollegen, die jetzt schon ein paar Jahre pensioniert ist, sie hat damals das erste Lernatelier, nämlich unsere Schülerbücherei, aufgebaut. Und das war ungefähr der Beginn der Diskussion darüber, dass wir uns verändern müssen. Die Gesellschaft hat sich verändert und wir haben uns im Prinzip nur der veränderten Gesellschaft angepasst, also ja, der veränderten Ausgangssituation.
Ein wichtiges Anliegen von Ihnen ist auch nachhaltiges Lernen. Nun, nachhaltig ist ja so ein Modewort, etwas vorsichtig gesagt. Was verstehen Sie darunter?
Also das Hauptziel des nachhaltigen Lernens besteht für mich darin, dass Kinder lernen zu lernen. Das bedeutet, das gesamte Weltwissen verdoppelt sich in immer kürzeren Abschnitten, immer schneller. Wir können heute nicht mehr alles wissen. Wir müssen aber wissen, wie wir Wissen uns selbst aneignen können. Unsere Schülerinnen und Schüler lernen das bei uns schon von der ersten Klasse an. Sie müssen nicht mehr genau den Verlauf der Fechte, zum Beispiel unseren Fluss hier in der Grafschaft Bentheim, nachzeichnen, wie man das früher im Sachunterricht gemacht hat. Es gibt bestimmte Elemente, auch im Sachunterricht, aber auch in allen anderen Fächern, die vielleicht heute nicht mehr so wichtig sind. Dafür gibt es andere Elemente, die heute sehr, sehr wichtig sind.
Wenn Sie das Preisgeld gewinnen, das ist ja ein richtiger Batzengeld, 100.000 Euro, was machen Sie dann?
Also ich bin mal durch verschiedene Klassen gegangen und habe so gesagt, naja, wenn wir das gewinnen, dann kaufe ich mir als Schulleiter einen Porsche und wenn dann ein Schüler richtig gut arbeitet, dann nehme ich den in der Woche mal mit und dann drehen wir mal eine Runde um die Schule und so. Und dann sagte eine Kollegin von mir, ja, aber Kinder, das ist doch ganz doof, wenn wir das machen würden. Dann könnten wir ja ganz viele Sachen so für die Schule nicht kaufen, die wir uns schon seit vielen Jahren wünschen. Und da meldet sich so ein kleiner Junge aus dem Schulkreis und sagt, ich bin für einen Brinker. Ja, und dann kurz Zeit später, ich auch.
Also am 8. Juni werden wir wissen, ob sich Schulleiter Brinker von der Grundschule auf dem Süsteresch einen Porsche kaufen kann. Dann wird nämlich in Berlin der Deutsche Schulpreis verliehen. Wir bleiben auch bei unserem nächsten Thema in Niedersachsen. Dort wird ja gefühlt seit einer Ewigkeit über einen Vertrag mit muslimischen Verbänden verhandelt. Sie sollen anderen Religionsgemeinschaften gleichgestellt werden. Doch immer wieder wird ein Termin für eine gemeinsame Unterschrift verschoben. Zuletzt offiziell wegen eines Führungswechsels im Dachverband Schura. Und auch beim Thema Bildung gibt es Unmut. Mehr dazu von Torben Hildebrandt.
Ein paar Seiten Papier, einige Paragraphen und viel trockenes Juristendeutsch reichen aus, um CDU und FDP im niedersächsischen Landtag zu verärgern.
Ich verstehe, warum Sie eigentlich so eine Angst vor dem Wähler haben. Sie müssen Ihre Politik doch erklären können.
Und offensichtlich das geht so überhaupt nicht und das ist keine gute Grundlage, um Verträge zu
schließen. CDU und FDP stören sich unter anderem an dem Plan, dass muslimische Kinder und Jugendliche an öffentlichen Schulen die Möglichkeit bekommen sollen, in Ruhe zu beten. Laut Vertragstext können die Schulen dafür extra Räume schaffen. Ein Punkt, der den muslimischen Religionsgruppen sehr wichtig ist. Yilmaz Kilic, Landeschef der türkischen Moscheegemeinschaft DİTİB, hält diese Räume für überfällig.
Wir wollen den jungen Menschen die Möglichkeit geben, wenn sie beten wollen, nicht irgendwo im Besenkammer unter der Treppe irgendwo versteckt was machen und dann, dass wir immer fragen müssen, was machen die jungen Leute, sondern wir wollen, wenn sie beten wollen, offen und wir wissen, was die tun, die Schulleitung weiß, was die tun und diese Offenheit wollen wir.
Gegen mehr Offenheit haben auch die Kritiker nichts einzuwenden, allerdings fürchten sie das genaue Gegenteil. CDU-Fraktionschef Björn Thümler warnt vor, Zitat, kleinen Moscheegemeinden in der Schule. Und auch Stefan Birkner von der FDP fürchtet, dass Lehrern durch diese Räume entgehen könnte, wenn heimlich radikale Ansichten gepredigt werden.
Wir haben natürlich immer die Sorge auch, dass es dann vielleicht auch im Einzelfall mindestens Tendenzen gibt, dass ein solcher Raum vereinnahmt wird von einer Religionsgemeinschaft und damit missbraucht werden würde. Und was wir auch nicht wollen, gerade in der Schule nicht wollen, weil wir da den Schulfrieden im Vordergrund stehen haben und dann auch die religiösen privaten Angelegenheiten zurückstehen müssten.
Die Landesregierung betont dagegen, es handele sich nicht um Gebetsräume, sondern um Räume der Stille für alle Schüler, nicht nur für muslimische. Dass in diesen Räumen auch keine religiösen Symbole aufgehängt werden dürfen, unterstreiche diese Idee. Kultusministerin Heiligenstadt sagt zudem, keine Schule müsse ein solches Zimmer einrichten. Die SPD-Politikerin spricht von Missverständnissen. Sie will deshalb am Vertragstext nachbessern.
Wir sind natürlich auch dazu bereit, Präzisierungen vorzunehmen, wenn sie denn dazu dienen, dass Missinterpretationen vermieden werden.
Während die Politiker seit 3 Jahren an Paragraphen feilen, sich im Landtag streiten und am Verhandlungstisch den Kopf zerbrechen, haben die Schulen bei diesem Thema ganz andere Sorgen. Wir hätten überhaupt keinen Platz für Gebetsräume, sagt Michael Bax, Leiter der integrierten Gesamtschule Mühlenberg in Hannover.
Also im Moment lassen das unsere Raumkapazitäten überhaupt nicht zu, einen festen Raum anzubieten. Und natürlich, wir können uns jeden Raum vorstellen, der nicht genutzt wird. Aber ob der so ansprechend ist, das vermag ich nicht zu sagen. Das müsste man dann auch gemeinsam mit den Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler mal übereinander legen.
Mal könnte also die Umkleidekabine der Sporthalle der Raum der Stille sein, 2 Stunden später ein Klassenzimmer oder ein Bioraum. Konkrete Ideen gibt es an der IGS Mühlenberg nicht, denn bislang habe kein muslimischer Schüler nach einem Raum der Stille gefragt, sagt Schulleiter Bax. Dabei finden Schüler die Idee nicht uninteressant. Die 15-jährige Muslima Uwasi sieht es ganz pragmatisch.
Ich habe Unterricht von 8 bis 16 Uhr viermal in der Woche. Wenn ich es morgens nicht schaffe, morgens Gebet zu beten, dann muss ich 3 Gebete nachholen.
In einem Raum der Stille könnte Uwasi in den Schulpausen beten, ohne dass ihr andere dabei zusehen. Allerdings ist in ihren Augen nur ein fester Raum sinnvoll.
Also im Islam ist es so, dass man Richtung Kaaba beten muss. Und wenn wir dann am Ende der Schule sind, dann muss man wieder einen Kompass rausholen und gucken, wo Osten ist. Das ist zu anstrengend.
Während Kritiker möglichst wenig Religion in der Schule sehen wollen und Räume der Stille grundsätzlich für nicht zeitgemäß halten, gibt es bei den Lehrern an der IGS Mühlenberg durchaus Verständnis für die Forderung der muslimischen Religionsgemeinschaften. Oberstufenleiter und Religionslehrer Werner Schäffler kann nachvollziehen, warum sich die Muslime für Gebetsmöglichkeiten stark machen.
Man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass die christliche Religion schon eine ganze Menge von mehr oder weniger ausgesprochenen Privilegien in Bezug auf ihr Engagement in Schulen hat. Und insofern könnte man ansatzweise verstehen, warum muslimische Verbände denken, dass sie da auch in welcher Art und Weise auch immer auf einen Gleichstand drängen wollen.
Auch Schüler, die nicht muslimischen Glaubens sind, können mit Gebetsräumen gut leben.
Ja, ich denke, das ist eine gute Initiative, weil ich meine, man braucht Ruhe, man braucht Abstand vom Lärm in der Schule, um sich eben ja der Religion zu widmen.
Die brauchen ruhige Orte, damit die in Ruhe bleiben können und damit sie keiner nervt oder so.
Doch Gleichberechtigung hat Grenzen, findet die CDU. Mit den Räumen der Stille schaffe die Landesregierung nur neue Probleme, glaubt Fraktionschef Björn Thümler.
Also sinnvoller ist dann darauf zu verzichten, weil das natürlich sonst nur Ärger in die Schulen hineinträgt, die, glaube ich, andere Dinge zu tun haben, als sich auch noch darum zu kümmern, wie man so einen Gebetsraum oder einen Raum der Stille dann organisiert. Gebetsfragen sind dann eben auch Sachen, die man in Kirchen und Moscheen regeln kann.
Was am Ende wie konkret im niedersächsischen Vertrag mit den Muslimen stehen wird, ist noch offen. Im Hamburger Staatsvertrag tauchen die Räume der Stille nicht auf. Die Oppositionsfraktionen von CDU und FDP sehen darin ein gutes Vorbild für Niedersachsen.
Soweit Torben Hildebrandt. Sie haben vielleicht schon selbst die Erfahrung gemacht, eine Sprache lernt man am besten im Land und indem man mit Einheimischen redet. Einfach Mut haben und losplappern. Doch genau das ist bei vielen Neuzuwanderern hierzulande leichter gesagt als getan. Dazu muss man erstmal Kontakte und natürlich noch besser einen Job haben. Beides zu verbinden, versucht die Stadt Hamburg. Für junge Neuzuwanderer zwischen 16 und 18 Jahren gibt es seit kurzem eine spezielle Ausbildungsvorbereitung für Migranten. Dort sollen sie nicht nur Deutsch lernen, sondern auch einen Schulabschluss machen und erste praktische Erfahrungen im Berufsleben sammeln. An 3 Tagen in der Woche haben sie Schule, an 2 Tagen sind sie im Betrieb. Daniela Remus hat sich angeschaut, wie das Projekt läuft.
Es ist viel los an diesem Morgen auf der Station B3 im UKE. Gemeinsam mit Schwester Daniela ist Praktikant Moto unterwegs von Zimmer zu Zimmer.
So, Moto, hier vorne ist der Körper. Hier vorne. Genau. Könntest du einmal die Vitalzeichen messen.
Der 17-jährige Somalia misst bei einem frisch operierten Tumorpatienten den Blutdruck.
35, 93, Puls. 95. Dann 55 und 92.
Okay, vielen Dank.
Seit gut einem Jahr lebt Moto in Hamburg. Er ist über das Mittelmeer, Sizilien und andere Zwischenstopps hierher gekommen, allein ohne seine Familie. Und besucht seit einem Jahr eine Ausbildungsvorbereitungsklasse extra für Migranten. Seit Februar macht Moto das Praktikum im Universitätsklinikum Eppendorf und ist begeistert.
Die Arbeit bringt mir viel Spaß und alle mit meinen Kollegen. Und sie sind sehr nett und sehr hilfsbereit. Und ich kann jemanden fragen und ich lerne viel Neues. Ich finde das sehr gut und freue mich.
Und auch die, die mit ihm zu tun haben, finden, dass er sich gut anstellt, dass er fleißig und wissbegierig ist, sagen Schwester Daniela und Martina Tiedemann, die Pflegeleiterin der Station.
Also haben wir schon ganz andere Praktikanten gehabt.
Ja, ist doch so. Also, und er hat Freude und Spaß. Und die Patienten geben auch alle positive Rückmeldung, wirklich. Auch von alleine, ohne dass man nachfragt. Also.
Das ist schon mal viel wert, ne? Wenn einer Spaß und Freude am Beruf hat und Empathie auch gegenüber den Patienten und so. Ne? Das ist also ein ganz wichtiger, alles andere kann man lernen, aber das muss einer mitbringen.
Noch ein Jahr lang wird Moto seine Klasse in der Gewerbeschule Hohenfelde besuchen. In der Zeit stehen noch 2 weitere Praktika auf dem Stundenplan. Am liebsten möchte er die auch im Krankenhaus machen, denn er will Krankenpfleger werden. Damit ist Moto aber eine Ausnahme, denn einen festen Berufswunsch haben längst nicht alle seine Klassenkameraden.
Wir haben ja immer so eine Praktikumswand, das ist dann eine Metaplanwand, mit einem großen Plakat, da steht dann, kommt dann jeder einzelne Name drauf, dann steht daneben Berufswunsch. Was für ein Wunsch, was hast du denn so im Kopf, was möchtest du?
Erklärt Susanne Jakobs, Motos Klassenlehrerin. Sie hat festgestellt, viele ihrer Schüler können sich bei dem großen Angebot an Berufen hierzulande nicht entscheiden. Und manchmal haben sie auch völlig andere Vorstellungen davon, was ein bestimmter Beruf bedeutet.
Dann ist auch ganz lustig, wenn man dann so auf Berufe kommt, irgendwie im Lager arbeiten oder so. Hatte ich dann auch mal so als Beispiel, so Fachkraft Lagerlogistik. Da sind die Jugendlichen teilweise ganz entsetzt gewesen. Wieso müsste man das in Deutschland 3 Jahre lernen? Das hätten sie mit 15 Jahren oder 16 Jahren ja teilweise in den Heimatländern einfach so gemacht.
Syrien, Irak, Iran und Afghanistan, aus diesen Ländern kommen die meisten Klassenkameraden von Moto. Und so unterschiedlich wie ihre Herkunftsländer, so unterschiedlich sind ihre Lebensläufe. Manche sprechen mehrere Sprachen, bringen Schulabschlüsse mit, andere, wie Moto, haben kaum eine Schulbildung. Susanne Jakobs aber erlebt fast alle als hochmotiviert und traut ihnen viel zu.
Die Jugendlichen sind ja eigentlich auch schon wahnsinnig strukturiert oder können wirklich was bewegen, denn ich sage, sonst wären sie alle nicht hier. Ja, die haben ja alle, sag ich mal, eine wahnsinnige Fluchtgeschichte hinter sich und das kostet auch Überwindung, viel Selbstorganisation und von daher besitzen sie ja viele Ressourcen, die sie hier ja eigentlich auch gewinnbringend einsetzen müssen.
Damit das gelingt, werden sie auf vielen Ebenen unterstützt. Es gibt extra Deutschkurse, auch Alphabetisierungsklassen und in der Schule kümmern sich Lehrerteams um die jungen Einwanderer. Eine dieser Lehrerinnen ist Efi Minkus. Sie ist die persönliche Ansprechpartnerin von Moto und auch jenseits der Schule ständig auf dem Laufenden, dank WhatsApp.
In den Klassen soll so eine Art Mentorenkonzept gefahren werden, wo auch eben mit die Aufgabe ist, dass man sich um die privaten Probleme so mitkümmert. Aber es ist halt auch wichtig für die Jugendlichen, dass sie sozusagen so ein bisschen festes Umfeld haben und einen Anker bekommen.
Nach einer Pilotphase von gut einem Jahr gehören die ausbildungsvorbereitenden Klassen für Migranten jetzt zum Regelangebot. Wenn nötig, werden weitere Klassen im Wochenrhythmus eingerichtet, verspricht der Hamburger Schulsenator.
Also zumindest kann man sagen, dass die Betriebe uns die Hand reichen und viele Praktikumsplätze anbieten, weil sie auch die Hoffnung haben, dass erstens dadurch die Integration verbessert wird und zweitens sie natürlich auch betrieblichen Nachwuchs, Auszubildende gewinnen.
Thies Rabe ist, wenig überraschend, begeistert von diesem Ansatz, auch weil die Wirtschaft sein Konzept willig unterstütze.
Daniela Remus berichtete. Von der Praxis wieder zurück in die Theorie. Aber wir bleiben beim Thema Sprache. Wissenschaftler der Europa-Universität Flensburg untersuchen gemeinsam mit den Universitäten Bielefeld und Jena in insgesamt 6 Bundesländern, wie neu zugewanderte Kinder und Jugendliche sprachlich in den Schulen gefördert werden und was man besser machen könnte. Bisher fehlt für diese sogenannten DATS-Klassen, also Deutsch als Zweitsprache, ein einheitliches Konzept. Julia Rickert-Brede und Mira Rüther haben sich die Sprachförderung in Hamburg und Niedersachsen angeschaut. Und als erstes wollte ich natürlich von Ihnen wissen, was gut läuft und wo es eher hakt.
Sie haben separate Klassen, in denen diese Schülerinnen und Schüler beschult werden. Und dafür sind dann einzelne Lehrkräfte zuständig. Und wenn die ganz alleine gelassen werden, dann gelingt das nicht so gut. Ob das jetzt eben ist an allgemeinbildenden Schulen, ob das an berufsbildenden Schulen ist, unabhängig davon, wie das Profil der Schule aussieht. Was tatsächlich sehr hilfreich und wichtig ist, ist, wenn die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler zur Schulaufgabe gemacht wird. Das heißt, wenn die Lehrkräfte alle dahinter stehen, also auch die Fachlehrkräfte, auch der Chemielehrer, der Physiklehrer und wenn der Schulleiter sagt, jawohl, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, also wir stellen hier Gelder bereit, wir schauen, dass hier Schulstrukturen geschaffen werden für einen Austausch und so weiter, dann kann die Integration oder die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler besser gelingen.
Frau Rüther, Sie sind ja diejenige, die vor allen Dingen an den Schulen unterwegs war. Ist das denn etwas, was Sie festgestellt haben an den Schulen, die Sie sich angeguckt haben in Niedersachsen und in Hamburg, dass das sich die Schulen zur gesamten Aufgabe gemacht haben?
Also wir waren vor allem im Kontakt natürlich mit den Lehrkräften, die eben in diesen Sprachlernklassen oder Vorbereitungsklassen tätig sind. Und die haben den Fokus natürlich, na klar, auf ihrer Schülerschaft, aber es geht natürlich dann auch darum, dass die Schüler von diesen Klassen dann in den Regelunterricht integriert werden. Und da ist häufig dann der Holperstein, also dass man natürlich mit den Fachlehrkräften in Kontakt treten muss. Wie kann so ein Übergang gestaltet werden, dass die Fachlehrkräfte sich bewusst werden, die Schüler müssen immer noch weiter sprachlich gefördert werden, auch nach einem Jahr Sprachlernunterricht. Und dass da in dieser Kommunikation gibt es Schulen, wo es sehr gut klappt, aber es gibt auch Schulen, wo da Schwierigkeiten sind.
Was heißt denn, wenn es sehr gut klappt? Wie ist es dann in der Praxis?
Also im Prinzip die positivsten Beispiele sind, wo es tatsächlich einen persönlichen Kontakt zwischen Lehrkräften gibt, wo besprochen wird, wie der Übergang gestaltet wird, dass die Schüler darauf vorbereitet werden, dass ein Übergang stattfindet in die Regelklasse. Es gibt Schulen, die auch Projekte machen, wo die Schüler sich gegenseitig kennenlernen. Also wir haben da ganz tolle Projekte gehört, wo von Sprachlerncafés, wo sich deutsche Schüler und eben die Seiteneinsteigerschüler oder die deutschlernenden Schüler schon mal treffen, zusammen auf Klassenfahrt fahren. Das einfach dieser Übergang ist auch den Schülern, also dass es den Schülern leichter gemacht wird, diesen Übergang zu vollziehen. Und der persönliche Austausch zwischen den Lehrkräften ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Nun ist es natürlich so, das kann man jetzt in der Theorie alles schön sagen, dass es ein wichtiger Punkt ist. In der Praxis fehlt den Lehrkräften ja wahrscheinlich oft dazu die Zeit und möglicherweise auch die Qualifikation, oder?
Ja, mit der Qualifikation ist es tatsächlich auch so eine Sache. Ganz verschiedene Abschlüsse befähigen einen dazu, dann in dem Unterricht zu sein. Manchmal kommen Lehrkräfte auch fachfremd im DATS-Unterricht irgendwie an. Ich glaube, da ist dann auch die Frage, wie werden sie vom Kollegium aufgenommen? Wie werden die Lehrkräfte miteinander vernetzt? Also wir wünschen uns selbstverständlich, dass alle eine möglichst umfassende Ausbildung haben, das ist klar. Trotzdem muss man mit der Realität irgendwo umgehen. Und da ist tatsächlich diese Kommunikation und die Kooperation auch wieder so ein ganz zentraler Baustein, ein ganz zentrales Moment. Das heißt, manche Schulen machen das ganz bewusst so, dass alle Lehrkräfte mit diesen DATS-Klassen oder Vorbereitungsklassen zu tun haben, dass sie für den Unterricht zuständig sind, indem sie beispielsweise auch schon fachliche Lerninhalte dann irgendwie mit diesen Schülerinnen und Schülern thematisieren und gleichzeitig dann auch eine DATS-Lehrkraft dabei ist. Also da geht dann beides so Hand in Hand. Und das ist wiederum auch ganz wichtig, weil die Schülerinnen und Schüler ja auch auf den Fachunterricht vorbereitet werden müssen. Das heißt, auch den DATS-Lehrkräften fehlt ja hier dann der Blick, was ist eigentlich wichtig vielleicht für den Fachunterricht. Auch da ist die Expertise der Fachkräfte dann wieder gefragt.
NDR Info, der Bildungsreport. Wir sprechen mit Mira Rüther und Julia Rickert-Brede. Beide forschen an der Europa-Universität in Flensburg zum Thema Sprachförderung. Jetzt ist Halbzeit ihres dreijährigen Forschungsprojekts und wie sich das ausgewirkt hat, darüber reden wir jetzt. Also hier in Flensburg gehört zur Lehrerausbildung seit 2003 auch verpflichtend ein Modul Deutsch als Zweitsprache dazu. Sie bilden die Lehrkräfte aus, Frau Rickert-Brede. Warum sagen Sie denn gerade so etwas gehört für jeden Lehrer dazu? Also ob er Mathe, Physik, Chemie, Bio, Deutsch natürlich oder auch irgendein anderes Fach unterrichtet?
Weil Sprache eine Rolle in jedem Fachunterricht spielt. Sie müssen im Sportunterricht die Hilfestellung verstehen, die der Lehrer irgendwie gibt oder erläutert, damit irgendwie die Schülerinnen und Schüler sicher über ein Hindernis drüber springen können. Sie müssen im Matheunterricht eine Textaufgabe verstehen können. Und um diese ganzen Prozesse begleiten zu können, müssen die Lehrkräfte den Blick für die sprachlichen Stolpersteine in ihrem Fachunterricht und für die sprachlichen Besonderheiten in ihrem Fachunterricht haben. Das heißt, für die Textsorten, die in ihrem Fachunterricht eine Rolle spielen, für die Fachbegriffe und so weiter und so fort. Und dafür ist es so wichtig, ein Modul zu haben, in dem Lehrkräfte dafür sensibilisiert werden. Wir differenzieren aber immer, ob es jetzt die Lehrkräfte sind, die, sag ich mal, lediglich für sprachliche Bildung sensibilisiert werden sollen oder ob die Lehrkräfte tatsächlich als DATS-Lehrkräfte ausgebildet werden sollen. Dann ist selbstverständlich eine sehr viel umfangreichere Ausbildung notwendig als lediglich für eine Sensibilisierung.
Der Grund für unser Interview ist ja, dass diese Studie zur Sprachförderung vor anderthalb Jahren angefangen hat. Sie geht 3 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt in etwa Halbzeit und deshalb die Zwischenbilanz. Was muss aus Ihrer Sicht nach Ihrer bisherigen Erfahrung, das ist natürlich alles nur vorläufig, besser werden bei den Sprachfördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die zugewandert sind?
Also ich sag mal, erstmal, es läuft schon ganz viel gut und das darf auch erstmal festgehalten werden. Also die Schülerinnen und Schüler machen größtenteils sehr große Fortschritte. Und das liegt daran, dass sie in den Schulen angekommen sind, dass sie von kompetenten Lehrkräften, die einen tollen Job machen, gut unterrichtet werden. Und trotzdem ist der Weg ein sehr weiter, was ganz häufig vergessen wird. Und da erhoffe ich mir tatsächlich auch mehr Gehör, ist, dass dieser Prozess ein langer ist. Wenn jemand binnen eines Jahres eine bestimmte Sprachkompetenz erreicht hat, dann kann er sich im Alltag ganz gut verständigen in der Regel. Aber für den Fachunterricht oder später für den Beruf fehlt noch eine ganze Menge. Und dass dieser Weg weiter ist und dass die Schülerinnen und Schüler hierfür Zeit brauchen, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die jetzt keine neue ist, aber eine, die leider noch viel zu selten so angenommen und gesehen wird. Das hängt mit ganz vielen Faktoren zusammen. Dafür brauchen wir nämlich dann auch Geld. Wir brauchen mehr Zeit für die Beschulung dieser Schülerinnen und Schüler. Die Schülerinnen und Schüler brauchen mehr Zeit zum Ankommen in den Klassen, in den Schulen, mit den Mitschülern und Mitschülerinnen. Und auf der anderen Seite hört das sprachliche Lernen im Fachunterricht nicht auf. Das heißt, die Fachlehrkräfte müssen hierfür sensibilisiert sein. Und das ist auch wieder so eine ein wichtiges Anliegen, dass wirklich alle Lehrkräfte für diese sprachliche Bildung dieser Schülerinnen und Schüler sensibilisiert sind und das auch als ihre Aufgabe ansehen.
Also wir erleben auch ganz häufig sehr großes persönliches Engagement der Lehrkräfte, die im Nachmittagsbereich mit ihren Kolleginnen noch telefonieren, die sich sonntags zusammensetzen und einen Projektantrag schreiben, um Gelder zu bekommen für bestimmte Projekte, Leseprojekte beispielsweise. Und da würde ich natürlich an die Politik zurückspiegeln, warum ist es abhängig von dem persönlichen Engagement einzelner Lehrkräfte? Wieso gibt es nicht Stunden, wo Kommunikation zwischen Lehrkräften bezahlt wird, also Arbeitszeit ist? Warum müssen Gelder durch irgendwelche Stiftungen angeschafft werden? Wieso gibt es die Gelder nicht, wenn doch die Ideen bei den Lehrkräften da sind? Also das sind Sachen, die kann man natürlich bereits an die Politik zurückspiegeln.
Ja, und vielleicht hat ja schon jetzt der ein oder andere Politiker zugehört. Soweit Professorin Julia Rickert-Brede und ihre Mitarbeiterin Mira Rüther von der Europa-Universität in Flensburg. Zum Schluss nochmal ganz kurz der 9-jährige Jahle von der Grundschule auf dem Süsteresch mit einem Terminvorschlag an Außenminister Steinmeier.
Da wir für den Deutschen Schulpreis nominiert sind, sind wir am 8. Juni auch bei der Preisverleihung dabei. Vielleicht hättest du nach der Preisverleihung kurz Zeit. Wir könnten aber auch am 7. Juni uns treffen.
Tschüss und danke für das Interesse, sagt Katrin Erdmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.